Sie hören die Radiobotschaft des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weitere Radiosendungen der letzten 12 Monate finden Sie zum Herunterladen im Internet unter missionswerk-heukelbach.de. Jetzt spricht zu Ihnen Rudi Joas. Lieber Zuhörer, ich möchte heute mit dir über das Beten nachdenken. Der Herr Jesus wollte, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Lukas 18, Vers 1. Der Apostel Paulus gebot, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Kolosser 4, Vers 2. Und betet unablässig. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Der Grundgedanke ist, dass wir dranbleiben sollen. Und ich kann nur bestätigen, wie ermutigend es ist, wenn mir bei Freundestreffen Geschwister sagen, dass sie jeden Tag für uns beten. Gebet ist auch ein wichtiges Mittel zum Wachstum in der Heiligung des Christen. Das praktische Problem, das viele Christen mit dem Gebet haben, ist, wie man im Willen Gottes betet, damit man auch eine Antwort erwarten kann. Gebetsverheißungen haben immer eine Bedingung, nämlich nach seinem Willen. Oder glaubend beten. Oder, dass der Beter in ihm bleibt und seine Worte in ihm bleiben. Johannes 15, Vers 7. Natürlich ist es einseitig, wenn wir das Gebet nur als einen Blankoscheck verstehen, den Gott an einen Gläubigen gibt, denn auch ein Blankoscheck muss richtig ausgefüllt werden, damit man ihn einlösen kann. Und um einen Scheck auszufüllen, muss man auch bestimmte Dinge können, zum Beispiel schreiben. Das Datum und die richtige Summe einsetzen. Keine Bank wird einen Blankoscheck einlösen, wenn er nicht richtig ausgefüllt ist. Da nützt auch die Unterschrift nichts. Wenn er aber richtig ausgefüllt ist, dann kann man ihn einlösen. So antwortet auch Gott nicht auf Gebete, die blanko dargeboten werden, selbst wenn er den Scheck unterschrieben hat. Bei unseren Gebeten gibt es Bedingungen, die erfüllt werden sollten. Das Beispiel einer ungewöhnlichen Situation kann uns verstehen helfen, was es bedeutet, im Namen Christi zu beten. Wenn sich jemand darauf vorbereitet, für eine Zeit lang ins Ausland zu gehen, muss er sich erst darum kümmern, dass seine Angelegenheiten erledigt werden, auch während er nicht im Lande ist. Er muss auch dafür sorgen, dass er jederzeit Geld bekommen kann, wenn er es braucht. Um das möglich zu machen, unterschreibt er eine Vollmacht. Dieses Dokument gibt einer Person als Bevollmächtigten das Recht, alles in seinem Namen zu tun. Mit der Vollmacht sorgt der Mann dafür, dass alles, was in seiner Abwesenheit passiert, von dem Bevollmächtigten erledigt werden kann. Als ich einmal eine solche Vollmacht sah und darüber nachgedacht habe, bin ich erschrocken, wie viel Macht man in die Hände eines anderen legen kann. Würde ich so eine Vollmacht ausstellen, dann könnte der Bevollmächtigte Geld in meinem Namen borgen und ich wäre dafür verantwortlich. Er könnte einen teuren Urlaub machen und alle Schecks mit meinem Namen unterschreiben und ich wäre verantwortlich. Wenn ich zu der Person aber Vertrauen hätte, wüsste ich, dass ich nicht besorgt sein müsste, weil mein Vater, der Bevollmächtigte, nie etwas getan hätte, womit ich nicht einverstanden gewesen wäre. Die Vollmacht war wie ein Blankoscheck, aber ich vertraute ihm, dass er ihn so ausfüllen würde, wie ich es getan hätte. Gebetsverheißungen sind ein solche Vollmacht vergleichbar. Die aber ein Kind Gottes, welches in Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater ist, niemals missbraucht. Wenn wir versuchen, sie zu missbrauchen, wird Gott, der letztendlich über alles die Oberherrschaft hat, unsere Bitte zurückweisen und versuchen, uns dahin zu bringen, wo wir von unserer Vollmacht den rechten Gebrauch machen. Wenn sein Wort in uns bleibt, werden wir nur um das bitten, was ihm gefällt. Wenn Sie beten, um die von Gott gegebene Vollmacht anzuwenden, dann werden Sie sich fragen, was will Gott in dieser Situation? Oder was würde für seine Interessen am besten sein? Das bedeutet, nach seinem Willen zu bitten. Das heißt, im Glauben zu bitten, also im sichersten Vertrauen, das auf der Erkenntnis seines Willens beruht. Glauben entsteht nicht durch eine Art Selbsthypnose, sondern er wird dadurch gestärkt, dass wir den erkennen, an den wir glauben. Eine solche Erkenntnis bekommt man nur durch das Lesen und Nachsinnen über das Wort Gottes und durch die Erfahrungen, die wir mit ihm während unseres Lebens machen. Die erste Gemeinde legte nicht nur Gewicht auf Lehre und Gebet, sie verharrte auch in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Beides hat mit dem Gottesdienst der Gemeinde zu tun, der ebenfalls ein Mittel der Heiligung ist. Viele Kohlen geben ein gutes Feuer, sagte ein bekannter Gottesmann, und die Bibel bestätigt die Notwendigkeit der verbindlichen Gemeinschaft. In Hebräer 10, Vers 24 und 25 lesen wir: Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Der gemeinschaftliche Gottesdienst sollte immer mehrere Aspekte umfassen. Ermutigung bzw. Ermahnung, welches im griechischen Grundtext das gleiche Wort ist. Teilnahme am Mahl des Herrn, Lesen des Wortes Gottes, Zeugnis für die Ungläubigen, Predigt durch geistbegabte Redner und Gemeinschaft miteinander. All diese Dinge sind notwendig, um das geistliche Leben zu fördern, und sie sollten von jeder örtlichen Gemeinde praktiziert werden. Manchmal trifft man auf Christen, die meinen, sie könnten auch ohne Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ein siegreiches Leben führen. Man hört Argumente wie: Weil die Urgemeinde sich in Häusern traf, sollten wir das auch so tun. Allzu oft fügt man hinzu: Weil die Gemeinde unser Verständnis eines geistlichen Lebens nicht teilt, sind wir gezwungen, uns auf bestimmte Lehren in unseren Hauskreisen zu spezialisieren. Eine solche Spezialisierung ist dann oft auf einen besonderen Mann, eine besondere Gruppe oder auf besondere Schriften ausgerichtet. Der Irrtum solcher Leute ist zweifach. Erstens traf sich die Urgemeinde in Häusern, weil sie kein Versammlungsgebäude errichten konnten. Der Ort der Zusammenkunft ist keine charakteristische Eigenschaft einer örtlichen Gemeinde. Was eine örtliche Gemeinde, die sich irgendwo trifft, ausmacht, ist, dass die Leute sich als Gläubige bekennen, dass es eine gewisse Ordnung in Form von Ältesten und Diakonen gibt und dass diese Gruppe die Absicht hat, den Missionsbefehl auszuführen. Zweitens sind solche Sondergruppen, die sich aus einem verzerrten Verständnis der Heiligen Schrift von anderen echten Christen absondern, sehr oft im Irrtum, weil sie nicht den ganzen Ratschluss Gottes studieren und verkünden. Häufig macht sie nicht einmal den Versuch, zu evangelisieren, sondern versuchen lieber, Anhänger von anderen christlichen Gruppen zu gewinnen. Deshalb bilden sie keine wirkliche örtliche Gemeinde, auch wenn sie sich in einem Haus treffen wie in den Zeiten der Apostel, weil sie die von Gott gegebenen Aufgaben einer örtlichen Gemeinde nicht erfüllen. Gott legt im Neuen Testament starke Betonung auf die Ortsgemeinde. Darum sollte uns jede Lehre, die diese Betonung zu mindern versucht, verdächtig sein. Ein wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes der Gemeinde ist die Befolgung der Verordnungen Gottes. Die Bibel kennt keine Sakramente. Ein Sakrament ist eine äußere, heilvermittelnde Handlung. Die Bibel kennt aber durchaus Verordnungen. Die bekanntesten Verordnungen sind Taufe und Abendmahl. Verordnung deshalb, weil Gott sie uns verordnet hat, weil sie gut sind für uns. Taufe und Abendmahl vermitteln nicht Gnade, aber sie sollen geistliche Dinge lebendig halten, und auf diese Weise können sie vom Geist als Werkzeuge benutzt werden, um dem Gläubigen Segen und Ermutigung zukommen zu lassen. Die Taufe sollte die Täuflinge und die Versammlung an ihre Vereinigung mit Christus in Tod und Auferstehung und an das dadurch geschenkte neue Leben erinnern. Beim Abendmahl erinnern wir uns an den Herrn, sowohl an sein vollkommenes Leben als auch an die Wirksamkeit seines Todes und seiner Auferstehung. Die richtige Vorbereitung für das Mahl beinhaltet die Selbstprüfung und das Bekenntnis, beziehungsweise die Bereinigung der Sünden, die einem bewusst sind. Wenn dies so praktiziert wird, ist das ein sehr wichtiger Beitrag zur praktischen Heiligung. Das Tragische dabei ist, dass sie heute oft zur Routine verkommen ist und dass durchschnittliche Gemeindeglieder sich oft kaum mit ihrer wahren Bedeutung beschäftigen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, du hast dir die Gemeinde gebaut und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Danke, dass ich dazugehören darf, weil du mich errettet hast und mich durch den Heiligen Geist in den Leib hineingetauft hast, als ich gläubig wurde. Öffne mir die Augen für die Kostbarkeit der Gemeinde und hilf mir, meinen Platz zu finden, damit ich dir dienen und im Glauben wachsen kann. Ich bitte dich für jeden meiner Zuhörer, dass du ihn reichlich segnest. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer Name, in dem alleine das Heil ist. Amen. Liebe Zuhörer, das Leben steckt voller Fragen. Gesundheit, Finanzen, Familie oder ganz allgemein, was bringt die Zukunft? Es gibt Fragen, die sehr tiefgreifend sind. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und wohin gehe ich? Oder hat das Leben denn irgendeinen Sinn? Die wichtigsten Fragen sind aber diejenigen, in denen es um Gott geht. Gibt es ihn wirklich? Wie ist er? Kann ich ihn kennenlernen und in meinem Leben erfahren? Wenn ja, wie? Wir möchten Ihnen ein Heft anbieten, das sich mit diesen lebensentscheidenden Fragen beschäftigt und verständliche Antworten gibt, die Ihr Leben verändern können. Gern schicken wir Ihnen das Heft lebensentscheidend völlig kostenfrei zu. Bestellen Sie gleich mehrere Exemplare dieses interessanten Heftes zum Selberlesen und zum Weitergeben. Schreiben Sie an Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz Postfach 650 in 48 00 Zofingen, Schweiz. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen ihres Lebens.